Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kick-Ass Radios, Sportplatz, Gespräche für alle und keinen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, eine der Triathlon-Legenden in Deutschland. Er hat unzählige Ironman-Rennen gewonnen und hat über mehr als ein Jahrzehnt die Spitze im deutschen Triathlon und auch international mitbestimmt. Ist kein geringerer als Timo Bracht. Herzlich willkommen im Kick-Ass Radio.
Servus Philipp, danke für die Einladung.
Wie geht's dir, Timo?
Gut, noch ein bisschen nasse Füße von der Radherfahrt hier. Jetzt hat es seit Tagen mit Sonnenschein mal geregnet. Aber ich wollte unbedingt im schönen Neckartal zu dir hier fahren. Von mir zu Hause zu dir. Sind ja nicht so viele Kilometer. Also, sonst geht es mir aber sehr gut.
Super. Ich freue mich unheimlich, dass du heute hier bist. Und ich würde gerne mit dir einen Spaziergang durch dein Leben machen, das in meinen Augen extrem bewegt ist, was den Sport angeht. Und vielleicht als erste Frage, als Einstieg, was bedeutet das für dich, jetzt hier mit dem Fahrrad hergefahren zu sein? Was bedeutet für dich, das zu Hause zu sein in der Rhein-Neckar-Region im Neckartal?
Also Fahrrad war heute so mehr ein Werkzeug, um von A nach B zu kommen, weil ich habe mich unheimlich gefreut, heute hierher zu kommen, dich zu treffen, auch Laura zu treffen, ein bisschen Smalltalk zu machen. Einfach auch jetzt so im März euch zu sehen, jetzt nach der Vorbereitung im Winter und gemeinsame Geschichten zu erzählen über, ich glaube, unsere gemeinsame Leidenschaft, den Sport. Und Sport ist mehr als Triathlon, ist mehr als Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und deshalb habe ich mich gefreut, auch das aktiv mit dem Rad hierher zu begleiten und ein bisschen auch so noch vor dem Frühling das Ganze zu genießen.
Ja. Also ich glaube, du bist wie kein anderer hier in der Region verwurzelt durch unzählige Projekte. Was macht das für dich aus, hier zu sein? Wir haben gerade, es war gerade lustig, weil sowohl Laura als auch andere, die jetzt zurzeit hier sind, ja, haben sich gerade einen Spaß draus gemacht, denn das Wetter im Augenblick ist hier besser als auf Mallorca. Was macht für dich den Reiz der Rhein-Neckar-Region oder jetzt bei dir des Neckartals in Eberbach aus?
Ja, also ich bin hier aufgewachsen, in der Region geboren, zur Schule gegangen, studiert und meinen Sport gemacht. Und konnte zum Glück auch hier wohnen bleiben. Es war, wenn ich da ein bisschen ausholen kann, schon irgendwann auch die Frage, Mensch, wo haben wir unseren Lebensmittelpunkt? Ich habe jung eine Familie bekommen, sage ich mal so, und kam so als Quereinsteiger auch zu diesem Profi-Triathlon-Sport und da standen relativ schnell, muss ich sagen, sehr viele Türen offen. Und wir haben es aber bewusst für die Region entschieden, gar nicht mal wegen dem guten Wetter und wegen den tollen Straßen und der guten Infrastruktur, sondern eher wegen dem sozialen Umfeld. Also mir war in jungen Jahren schon wichtig, Freunde zu haben, Familie, was heißt Familie? Vor allem Eltern, Schwiegereltern, aber auch Onkels, Tanten, Schwager, Neffe, Nachbarn zu haben, die mich als Mensch Timo Bracht gesehen haben, als alter Freund, als alter Kumpel, viele Storys von früher noch kennen und so mich rückblickend immer wieder geerdet haben. Das habe ich natürlich damals nicht gewusst, aber wenn ich so zurückblicke und auf deine Frage nochmal einzugehen, es war eher das soziale Umfeld, das mich hier gehalten hat. Dass wir natürlich noch schönes Wetter haben und das ganze Umfeld kam als Add-on dazu, ja.
Das ist spannend, wenn du nämlich davon erzählst und jetzt kommen wir dahin. Es gibt den Timo, den Ironman-Sieger. Es gibt Timo, denjenigen, ich glaube, du warst in Frankfurt der Erste unter 8 Stunden. Ja? Mhm. Und du hast auch vor allen Dingen dann auch mit Laufzeiten wirklich, die schneller waren als von anderen, die Rennen bestimmt und eigentlich dann auch wirklich da dein Rhythmus gefunden da drin. Und heute ist es so, dass du immer wieder in unserem donnerstäglichen Coaches-Call bei Kicker Sports durch deine Expertise das bereichert. Ich finde es unheimlich spannend und wie ist es dir gelungen, den Weg aus dem erfolgreichen Profisport Ironman-Gewinner hin zum Privatmann-Timo zu machen? Weil ich glaube, das ist das, was die draußen nicht viele wissen.
Ja, du sagst hin zum Privatmann, aber ich war vor dem Profisport auch Privatmann. Insofern ging der Weg eher wieder zurück zu was Altbekannten, nämlich zu dem, wie kann ich in mein Leben Sport integrieren? Oder vielleicht, wie ist der Hauptbestandteil, Sport zu integrieren mit dem Leben? Und was ich vielleicht vergessen habe, hier in der Region gab es halt auch noch gute Vereine für mich. Also ich habe auch Heutzutage gibt es das gar nicht mehr so richtig, Triathlon-Vereine, aber für mich war es zu Beginn schon sehr wichtig, mit Mannheim auch Freunde in einem Triathlon-Verein zu haben, die nicht vor der Haustür sind, so ein bisschen weiter weg. Ich komme ja aus Eberbach im Neckartal. Aber das war auch ein wichtiger Punkt, der mich auch immer geerdet hat. Und ich war damals Privatmensch. Also ich habe natürlich mit Triathlon wie viel in jungen Jahren begonnen. Und damals hatten wir das Glück, ich sag mal, noch so ein Rennen um die Ecke zu haben. Da gab es so Dinge wie Marbachsee-Triathlon, Reichelsheimer Volkstriathlon hieß es damals. Der Heidelbergman war schon cool. Es gab in Wiesloch zum Beispiel ein Jedermann-Rennen. Es gab also viele kleine Rennen, wo du, ich sag mal, für einen 20er mitmachen konntest. Und es hat gut funktioniert. Du hast einen Triathlon-Lenker auf deinem Rennrad gebraucht, ein paar schnelle Wechselschuhe mit einer coolen Mütze, das Ganze natürlich nur ohne Socken. Und dann konntest du da Wochenend für Wochenend Triathlons machen, zusätzlich noch Läufe. Und das habe ich damals mehr oder weniger privat, so neben Schule und auch schon neben Ausbildung. Ich habe ja auch ganz normal Zivildienst damals gemacht. Ging ja damals keiner zur Bundeswehr. War 15 Monate in einem Krankenhaus, war da Pfleger auf einer urologischen Station. Konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte. Rückblickend war es eine echt coole, wichtige Zeit für mich. Und wenn ich jetzt so ab und zu im Krankenhaus mal jemand besuche, kenne mich viele Pflegerinnen, Pfleger oder Ärzte noch, die da sind von damals und sagen, hey Timo, hätte nie gedacht, dass sowas aus dir noch wird. Lange Haare damals, klar, lang geschlafen. War auch so eine wichtige Auszeit mit so 2021. Und da war ich privat. Und jetzt natürlich den Sprung oder vor ein paar Jahren den Sprung vom Profitum wieder zurück in diese alte Rolle, in dieses alte Bild, Selbstbild zu finden. Ja, es sah leicht aus, sieht jetzt auch alles gut aus, war aber trotzdem oder ist noch ein ziemlich anstrengender Weg und ich vergleiche manchmal den Weg zurück raus aus dem Profisport, ist genauso anstrengend wie rein in den Profisport. Nur musst du raus aus dem Profisport viel mehr mental arbeiten, dein Selbstbild wiederfinden, wie wenn du reinkommst in den Profisport, wo du durch Training, also durch physische Arbeit schon super weit kommst. Währenddessen raus aus dem Sport hilft dir physische Arbeit gar nicht. Da geht es sehr viel darum, wie du selbst über dich nachdenkst, über andere Dinge nachdenkst und wie du halt älter wirst mit dir selbst.
Und genau den Prozess würde ich sehr neugierig gerne ein bisschen reinfragen, weil ich beobachte dich von außen und du hast eine Sache gesagt, das teilen wir, den Triathlon-Verein vom TSV Mannheim, mit Winnie, unserem Abteilungsleiter, und ich glaube, da ist eine der stärksten Triathlon-Abteilungen, ich sage jetzt mal wirklich Deutschland, na klar gibt es jetzt wirklich riesige Vereine in Hamburg oder mit der Eintracht. Das sind natürlich noch andere Kaliber, aber ich glaube, die Suprema Triathlon-Abteilung in Mannheim kann sich schon echt sehen lassen. Und da kümmerst du dich um den Nachwuchs bei den Sachen, kümmerst dich um die Liga-Teams, bist bei uns bei Kicker Sports als Trainer mit dabei. Du hast in den ersten Jahren ganz aktiv das Bikeland Eberbach nach vorne getrieben. Also es ist ein Trailpark im Naturpark Neckar-Odenwald, was Sensationelles, weil ich glaube, es gibt nirgendwo ein so gut zusammenhängendes Trailnetz zu der Zeit. Also, das ist wirklich, glaube ich, eine sensationelle Leistung. Und jetzt hast du mir neulich erzählt, du kümmerst dich um den Abbau der Skisprungschanze auf dem Katzenbuckel, also zur Renaturierung davon. Und so reihen sich für mich bei dir ganz viele so Projekte aneinander. Die, wenn man jetzt erstmal guckt, jedes irgendwie so standalone ist. Und auf der anderen Seite finde ich, dass man Muster erkennen kann, für was du brennst, welche Sachen du machst. Dazu kam dann eine Skidurchquerung mit Langlauf-Wanderski des Odenwalds und deine Leidenschaften kommen da schon sehr deutlich raus. Was haben diese Tätigkeiten dazu beigetragen oder wie stehen die im Zusammenhang mit deinem Ausstieg aus dem Leistungssport?
Ja, also es ist immer von außen ist vielleicht eine Zeit, die sieht alles ein bisschen spektakulär aus oder man könnte auch, wenn man es negativ betrachtet, sagen, hey, da ist noch einer ziemlich getrieben von was. Aber ich sehe es ein bisschen umgekehrt, ja. Ich brenne natürlich schon für ein paar Themen und merke, hey, manchmal auch unvernünftig zu denken, bringt einen auf lange Sicht weiter. Und das ist was ich vom Leistungssport gehabt habe und im Leistungssport und natürlich auch, das mehr oder weniger konditioniert wurde. Ich sag mal, Dinge zu wagen, die man vorher nie für möglich gehalten hätte. Um da ein Beispiel mal rauszugreifen, du hast es gesagt mit diesen Langlaufskien. Ja, ich habe vor meiner Triathlon-Karriere nordischer Skisport gemacht, Skispringen und Skilanglauf am Katzenbuckel, 626 Meter hoher Berg im Odenwald. Gab es damals eine Skisprungschanze, die wurde dann umgebaut zu einer Mattenschanze. Bin ich noch gesprungen in meinen Ausgangsjahren als Skisportler mit so 16, 17, bevor ich zum Triathlon kam. habe parallel da auch eine Trainerausbildung gemacht, habe 5 Jahre ein Nachwuchs-Skisprung-Team da trainiert, bevor ich ja hauptamtlich mehr oder weniger zum Triathlon ging. Und jetzt nach 30 Jahren fast steht die Schanze immer noch da, aber sie wird nicht mehr genutzt, ist mehr oder weniger so ein Lost Place, ein Sportrelikt. Und die Kollegen aus dem Verein damals, die damals schon 20 Jahre älter sind, waren wie ich, sind jetzt noch viel älter, die Jungen sind weggezogen. Also was machen mit dem Ding? Und so habe ich das mit 2, 3 Kollegen probiert, einen Plan zu entwickeln, das Ganze zu renaturieren. Das geht heutzutage eigentlich in die Hunderttausende. Wir haben da ein bisschen Taschengeld zusammengeschmissen, gute Kontakte und viel Manpower sozusagen. Also da war ich wieder physisch gefordert, Philipp. Und so haben wir probiert, das zurückzubauen und sind da mittendran. Und es hat für ziemlich viel Aufruhr gesorgt. Also das SWR war da mit einem Kamerateam. Es haben sich ganz viele alte Kumpels von mir gemeldet und Menschen, die an dem Katzenbuckel, an diesem Skiberg, einfach viele tolle Geschichten erlebt haben, ihre Jugend da verbracht haben. So ging es mir genauso, ist es ein erloschener Vulkan. Und da haben wir wieder diese Soziale. Also zum einen ging es darum, hey, da ist eine Skisprungschanze, die verrottet. Was kann man da machen, dass Sport allgemein nicht verrottet, das Bild von unserem Sport. Wir haben jetzt gerade Winterspiele gehabt. Da haben wir auch viel Negativismus in dem ganzen System des Leistungssport, des Sportstättenbaus. Und ich habe mir gedacht, hey, vor der Haustür, wie sieht es eigentlich da mit Sportstätten aus? Und da war diese verrottete Infrastruktur. Und daraus jetzt, ich sag mal, was Neues, Altes wieder zu machen und darauf hinzuweisen. Ich plane da auch so ein Skisportdenkmal, wo wir einfach mal aufschreiben, was da an dem Berg passiert ist, dass da eine Katja Seitzinger zum Beispiel Skifahren gelernt hat, eine der besten Skifahrerinnen Deutschlands, die auch noch in der Region wohnt. Also Dinge zu teilen, dass Dinge, die einfach gut liefen auch im Sport, dass das nicht verloren geht und vielleicht junge, andere oder Quereinsteiger oder auch ältere inspiriert, weiterhin sich treu zu bleiben.
Was mir daran ganz besonders gefällt, du hast vor ein paar Jahren jetzt eben mit dem Bikeland Eberbach eine neue Sportstätte geschaffen in der Natur. Dabei, wer das Waldwegegesetz in Baden-Württemberg kennt, muss man das ein oder andere Hindernis aus dem Weg räumen, damit man Mountainbikesport in Baden-Württemberg auch auf schmaleren Wegen als 2 Meter betreiben darf und andererseits eben eine andere Sportstätte wieder abbauen. Ich finde, das ist spannend, weil es etwas ist, es entsteht etwas Neues, man lässt etwas anderes wieder ziehen, was durch Klimawandel, durch gesellschaftlichen Wandel, durch eine Generationenwandel wie aus der Mode gekommen oder aus der Zeit gefallen, also eine Skisprungschanze. Ich glaube, jemand, der heute wandern geht, würde dir oben vielleicht gar nicht vermuten und sich erstmal fragen, was das wohl war. Und das finde ich einen ganz spannenden Kreislauf, in den du da eingetreten bist. Und auf der anderen Seite bist du jetzt dabei, bei uns im Triathlon-Verein die Jugend so mitzufördern, mit aufzubauen und das zu gestalten. Was hast du dabei aus deinem Profitum mitgenommen, was du da heute einbringst?
Also ich habe gelernt, natürlich loszulassen oder Dinge auch dann zu Ende zu bringen und dann loszulassen. Und um das abzuschließen, vielleicht mit den Mountainbike-Trails, mit der Skisprungschanze, ja, es gibt halt auch Verschiebungen, auch gesellschaftliche Verschiebungen. Und wenn ein Rennen zu Ende ist, ist es zu Ende. Und das Skisportrennen an dem Berg ist einfach zu Ende. Viele wollen das nicht wahrhaben und bleiben weiter dran oder finishen das erst gar nicht. Aber was mir der Sport gelernt hat, ist, die Dinge einfach zu Ende zu bringen und dann über die Ziellinie zu laufen und dann noch abzuschließen. Vielleicht zurückzugucken. Ich bin auch jemand, der gerne analysiert, aber manchmal ist es auch gut und oft sind die besten Rennen die, wo du gar nichts groß analysieren musst, wo du einfach nur glücklich bist, froh bist und ich sag mal, dieses Erlebnis teilst mit anderen. Und das loszulassen, einfach auch für mich persönlich in meiner Biografie dann sich weiterzuentwickeln, ist es mir sehr wichtig, dass ich manches zum Abschluss bringe. Und dafür vielleicht Neues dazukommt und so konnte ich das ein bisschen verschieben. Es ging in meiner Triathlon-Karriere schon los mit diesen Tourismusprojekten. Da gab es eins, diesen Neckarsteig, das war damals oder ist immer noch ein Wanderweg, ein Fernwanderweg von Heidelberg nach Heilbronn. Da haben mich viele für verrückt erklärt, warum ich jetzt da einen Wanderweg konstruiere und unterwegs bin. Da habe ich gesagt, ja, Triathlon kann ich auf Profi-Niveau 15 Jahre lang machen, aber auf diesem Wanderweg kann ich die nächsten 50 Jahre laufen.
Und es gibt auch einen Triathleten, der auch während deiner Zeit aktiv war, der Felix Schumann, der wohnt in Bad Wimpfen. Und es war eine Zeit lang bei uns so, dass wir an dessen Geburtstag Anfang Juni diesen Neckarsteig immer von Bad Wimpfen bis zum Königstuhl gefahren sind mit dem Mountainbike.
Ja, und das sind so Geschichten. Und ich kriege jetzt noch Post von Leuten, die durch diesen Wanderweg einfach inspiriert wurden, Sport zu machen. Ja, passt vielleicht nicht so richtig in unsere höher, schneller, weiter Gesellschaft. Das, was wir auch wollen, gern einfach schnell sein. Aber mir hat eine Frau geschrieben, dass sie sich bedankt dafür, dass ich mich halt eingesetzt habe, dass dieser Weg zustande kommt und dass es auch vermarktet wurde und sich darauf aufmerksam wurde, weil sie hat eine Krebsdiagnose bekommen und hat jetzt so in der Reha selbst zu Hause immer Stücke des Weges gemacht. Am Anfang nur 1, 2, 3 Kilometer und dann so modular ist es aufgebaut. Du kannst da von S-Bahn-Station zu S-Bahn-Station laufen und dann wieder zurückfahren, dann teil auch mit dem Radl. Und so hat sie das in ihrer Reha genutzt. Also gehe den Weg, entdecke dich selbst. Das war damals so mein Claim. Und so hat sie einfach ihre Gesundheit wiederentdeckt. Und das wollte sie mir schreiben. Und das ist dann halt für mich sowas zu lesen. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und das ist für mich genauso wichtig, wie wenn ich bei meinen Eltern mal daheim bin und schaue auf meine alten Pokale, die da irgendwo unten in dem Pokalzimmer stehen. Weil das ist das, was im Endeffekt bleibt. Und ist auch wieder dieser soziale Kontakt, den wir durch Sport eigentlich schon herbeiführen wollen, ja.
Ein bisschen weiter mit einem anderen Projekt. Ich finde es unheimlich spannend, wie du da deinen Weg dir auch erarbeitest, weil du hast natürlich mit dem Triathlon eigentlich die Inkarnation auch einer Egozentriertheit, einer Sportart. Weil das braucht, also ich glaube auch, bin fest davon überzeugt, dass es dieses starke Ich braucht, um sich so zu exponieren in solchen Rennen. Und andererseits eben, wie du sagst, die davon Vergänglichkeit zu akzeptieren, damit umzugehen, vielleicht der Sache sogar gewahr zu sein, es zu leben, ja, und damit das Loslassen da drin zu finden. Und auf der anderen Seite ist es immer so, dass das natürlich ist cool, das Wichtigste im Hier und Jetzt zu sein, und auf der anderen Seite die Vergangenheit vielleicht als Fundament davon zu nehmen und nach vorne raus auch eine Zukunft zu planen und zu bauen und zu strukturieren. Ich finde, das machst du ganz wunderbar. Und bei uns im Team bist du jetzt bei Kicker Sports als Coach mit dabei und wir haben diese donnerstäglichen Coaches Calls, immer bei uns zwischen 11 und 12, die Stunde gehört in der Woche unseren Trainern, wo wir uns einfach austauschen zu völlig unterschiedlichen Themen. Und wenn du jetzt da reinschaust, und das ist bei uns viel Altersklassensport, aber eben auch unsere, sag ich mal, unsere Headline-Athleten, unsere Profi-Athleten. Wir haben bei Kickers ein paar Profi-Athleten, wir haben meine kleine Profi-Gruppe und wo wir immer wieder in Gespräche kommen und du vielleicht auch den Blick hast, wie war das bei mir? Wie blickst du da drauf, wenn du jetzt, sag ich mal, uns die junge Truppe, ich hänge da irgendwo dazwischen, ja, wir sind alle so 10 Jahre, glaube ich, auseinander, die erlebst, wie die agieren, vielleicht was da an Wissen ist und das vor dem Spiegel deiner Karriere?
Ja, ist eine interessante Frage, weil da sprichst du sowas an wie vielleicht Oldschool. Also was war damals wirklich Oldschool? Das heißt cool, wo schaut man auf diese alte Zeit begeisternd zurück? Ging mir ja genauso, als ich in den Triathlon-Sport kam, gab es so Sportler wie Peter Reed, Jürgen Zeck, Thomas Hellriegel, Scott Tinley noch ein bisschen früher, Greg Welch, auch Athleten, die früh in den USA schon richtig coole so Coaching-Firmen aufgebaut haben. Multisports.org hieß da so ein. Also Wahnsinnstypen. Und da habe ich auch geschaut, hey, was haben die so trainiert? Wie waren die unterwegs? Was haben die an? Und jetzt bin ich selbst einer, der so ein bisschen als Oldschool-Coach oder auch als Athlet schon gesehen wird. Das meine ich gar nicht so despektierlich, weil ganz im Gegenteil, ich glaube, im Sport ist es die Kunst, dass du offen bist für Neues, aber auch weißt, wo Entwicklungen herkommen. Wir haben einfach das Problem im Leistungssport, dass diese Theorie des Trainings es nie so gab, also so klassische Gesetzmäßigkeiten, die anwendbar sind auf so komplexe Dinge wie ein 45-Jähriger will mit 8 Stunden Training die Woche eine Langdistanz gut finishen. Puh, da gibt es jetzt kein Buch, das du aufschlagen kannst und genau gucken kannst, so und so funktioniert es. Insofern musst du da vieles mischen aus eigener Erfahrung, aus neuen Zugängen. Es wurde sehr international, auch die Sportwissenschaft. Es gab eine, wie du auch oft so schön sagst, eine Demokratisierung des Wissens. Das heißt, es ist alles verfügbar. Für uns wäre es damals unmöglich gewesen, irgendeinen Leistungsschrieb von einem SRM, zum Beispiel von Ironman Lanzarote, den ich 2011 da mit Streckenrekord gewonnen habe. Da wollte ich das veröffentlichen, damals auf meiner Webseite, wie ich da Rad gefahren bin, warum ich da nie überzogen habe bei den Anstiegen und es wurde mir damals auch irgendwie da von meinem ganzen Coaching-System und Management in Anführungszeichen einfach auch verboten, weil könnten ja andere davon profitieren. Das ist jetzt halt hat sich völlig geändert und deshalb bin ich eigentlich jemand, der da sehr gerne auch zuhört, auch mit Jüngeren Und mache ja, wie du es angesprochen hast, in Mannheim auch mit Jüngeren, in Anführungszeichen, die sind ja auch schon zwischen 18 und sag mal 26, das ganze Liga-Team und schaue da natürlich genau hin, auch bei uns, bei Kickers jetzt. Es ist zum einen sehr analytisch geprägt, also wir haben unheimlich viel Coaching-Wissen, wo wir rechnen können, einfach wie funktioniert Energieverbrauch, wie funktioniert Energieaufnahme, wie funktioniert Aerodynamik. Solche Dinge, die wir damals mehr oder weniger schätzen mussten, aber durch das Schätzen und durch Trial and Error doch auch relativ nah rankamen. Und so diese Mischung jetzt aus diesem eigenen Körpergefühl oder das Gefühl, wie jemand trainiert, muss man auch hinschauen. Und das Auge braucht natürlich auch Zeit. Ein Auge ist auch trainierbar. Das heißt, du musst verschiedene Bewegungsabläufe auch sehen, vom Profi, sage ich mal, bis zum Eingeschränkten. Und daraus dann ein Bild zu entwickeln, das auf die Person passt und vor allem auf die Motivation der Person, weil ich glaube, das Wichtigste ist bei uns in dem ganzen Coachingsprozess, dass wir schauen, warum jemand etwas machen will. Also Neudeutsch das sogenannte Purpose, also auch der Mehrwert für die Person. Und wenn man da ehrlich ist, kann man schon sehr weit dann auch in das Training reingehen und weiß, funktioniert das Training oder funktioniert es weniger.
Und wenn du jetzt den Timo von vor 15 Jahren trainieren würdest, was würdest du aus dem heutigen Wissen dem Timo noch raten?
Oh, vieles. Ganz vieles. Also, es ist auch eine klassische Frage mit dem Wissen von jetzt. Was würdest du deinem Ich von damals empfehlen? Und
Ich finde das spannend. Also, wo würdest du, also wenn du da auf deine Karriere schaust, was hättest du, wenn du jetzt drei Punkte hast, ja, die du mit dem heutigen Wissen hättest optimieren dürfen, ja, wo hättest du eingehakt?
also, es ist eine super Frage. Und rückblickend konnte ich auch bei ganz vielen Rennen immer nahezu an 100% Leistung rankommen. Also ich habe ganz wenige Ausfälle gehabt, ganz wenige schlechte Rennen, wenig verletzt. Also es sah alles super stabil aus. Also ich kam zwischen 2003 und ich habe 2016 bei jedem Langdistanzrennen außerhalb von Hawaii ins Ziel und war mindestens Top 3. So, da müsste man sagen, hey, das lief alles gut. Rückblickend, finde ich, war das ganze System trotzdem so fragil, dass ich extrem Angst hätte, da irgendwie einzugreifen. Also die Angst wäre, ich mache mehr VO2 Max Training damals und dann kollabiert das ganze System. Das ist wie so ein Bug in einem alten Computer, den du jetzt wieder hochfährst mit der neuen Software. Ich weiß nicht, ob da hat man Angst, ob das noch so läuft. Und deshalb wäre ich da sehr vorsichtig und ich bin froh, dass alles sich so ausging, wie es sich ausging. Aber konkret würde ich natürlich einiges ändern. Ich würde zum einen viel mehr essen, Punkt 1, weil wir mussten einfach, damals war die Idee unheimlich leicht zu sein, wenig Körperfett, viel Kasteien im Training, viel Leiden. Das Zweite, also mehr Essen, das Zweite ist, ich würde viel mehr polarisiert trainieren in vielen Phasen, also viel intensiver. Zum Glück haben wir damals auch Bundesliga-Rennen gemacht. Das hat eigentlich dann, waren das schon viele VO2 Max-Einheiten. Wir haben viel so kleinere Sprintrennen auch gemacht. Das war dann aus Naivität hast du dann da VO2 Max trainiert. Aber ich würde viel mehr Training polarisieren. Und drittens, das habe ich auch schon gemacht, ich würde noch mehr Gesamt- so Körperstatik-Dinge machen. Also schauen, Mensch, wo könnte ich eine Schrittentwicklung machen? Wie könnte ich zum Beispiel im Schwimmen die Zugzahl verbessern, nicht indem ich mehr schwimme, sondern indem ich mehr, sag mal, das Range of Motion, indem ich einfach athletisch noch mehr trainiere. Also ich habe das schon auch probiert. Ich bin seit 2007 immer auch mit dem Physiotherapeut schon in ein Trainingslager gereist und zum Ironman Hawaii damals. Das haben wenige damals gemacht, aber ich würde rückblickend noch mehr da rein investieren auch. Und ja, das vielleicht zusammengefasst die drei Punkte.
Ja, sehr cool. Ist immer schwierig, weil man das, also dieses einerseits abschließen und andererseits das bewerten und da rauszuschauen. Ich finde das unheimlich spannend. Und damit bereicherst du auch unsere Coaching-Gruppe, weil, sag ich mal, die Jungen, ja, und die Mehrzahl unserer Coaches, ja, ist keine 30 Jahre alt. Ja. Du bist jetzt der Erfahrene da drin und der alte Haudegen, der das alles gesehen hat und eben auch ganz viele von den Geschichten, die vielleicht gar nicht miterlebt haben im Sport, ja, kennst. Und ich glaube, das ist ein wunderbarer Mix aus dieser einerseits einem unbefangenen Blick darauf und dieses Muster schreiben und andererseits sozusagen, hey Leute, schaut mal, das hatten wir schon mal 10 Jahre vorher oder da kommen wir her, das hat sich so und so entwickelt. Das ist eben auch etwas, was ich zum Beispiel ganz wertvoll einschätze, sich zum Beispiel eine Genese von einem Prozess anzuschauen. Also nicht nur diese eine neue Studie, die jetzt kommt, sondern tatsächlich auch eine wissenschaftliche Genese von etwas anzuschauen und dann zu beurteilen, wie stabil etwas beispielsweise wirklich unterwegs ist dabei. Ja.
Vielleicht mal ein Beispiel. Gerade gestern habe ich mit einem Athleten telefoniert, der war, glaube ich, so 26. Und dann haben wir so eine halbe Stunde über das Training gesprochen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und da habe ich mich ganz zum Schluss erst vorgestellt, so richtig. Oder habe ihn gefragt, ob er mich denn kennt. Und er hat gesagt, eigentlich nicht so richtig. Und dann habe ich auch gar nicht ausgepackt mit dem, was ich mal gemacht habe, weil mir war es wichtig, dass wir über das Training gesprochen haben. Und eine halbe Stunde später ruft er mich wieder an, hat gemeint, ja, er hätte mich jetzt gegoogelt und ist halt aus allen Wolken gefallen und hat aber dann ganz anders mit mir gesprochen. Und das war mir dann auch wieder nicht recht, weil ich will ja nicht gesehen werden als jemand, der gut im Sport war, sondern ich will ja auch gesehen werden als jemand, der jemand coachingmäßig weiterbringen kann. Und deshalb ist es auch gar nicht immer so leicht, weil das macht auch manches bequemer. Ja? Also weil man vertraut ja irgendwie auf seinen Namen und weiß, hey, hier kommt der Timo Bach, das wird ja auch genauso gehen. Mensch, hier kommt der Philipp Seib, einer der besten Trainer der Welt im Triathlon. Du könntest ja auch sagen, hey, ich weiß schon alles und mach mal da bequem Schema F. Und das ist wichtig, dass man halt nicht darin in so eine Bequemlichkeit reinfällt und sich immer wieder selbst auch neu herausfordert, auch in Fragen des Trainings, in Fragen des Umgangs mit anderen Menschen, in Fragen des Umgangs mit einem selbst. Ja, und deshalb hilft mir das ungemein, mit jungen Athleten zu telefonieren. Und ein paar Stunden später hat ein anderer Kollege angerufen, der war 60, will auch mal wieder nach Hawaii. Und dann haben wir besprochen, waren 40 Kilometer die Woche eigentlich sehr viel laufen ist. Und er hat halt alle alte Geschichten von mir gekannt und auch das Material, was wir gefahren sind. Komplett anderer Zugang. Und das so zu spielen, macht mir Spaß. Und was noch dazu kommt, Philipp, ist, dass ich jetzt halt auch sehr viel das selbst immer noch ausprobiere vom Training. Sprich, wie wirkt so ein intensives EB-Training oder VO2-Max-Training für jemanden, ich bin 50 Jahre alt und wir haben ja auch einen demografischen Wandel. Das heißt, wir haben die nächsten 10 Jahre unheimlich viele Babyboomer, die Bock haben vielleicht auf Ausdauersport. Und da ist das zum einen das Wissen wichtig, aber auch, wie fühlt sich das an draußen? Und da probiere ich einfach viele Trainingseinheiten, die ich empfehle, selbst zu trainieren und merke da große Unterschiede in der Umsetzung von der Zeit damals als Profi, von der Zeit aber auch, bevor ich Profi war und von der Zeit jetzt, wie sich jetzt anfühlt mit so 8 Stunden die Woche.
Das müssen wir für einen anderen Podcast leider aufheben, aber da gibt es eine super coole Ansatz, nämlich auch hier direkt nebenan, der Peter John, der für uns das Kickers Metabolics programmiert, der, sage ich mal, so unsere Intelligenz bei Kickers ist, der hat eine Rechnung gemacht, der auch selbst über 50 ist, selbst früher gelaufen, heute ambitionierter Altersklassenläufer ist und einfach auch so zu sagen, ja, das ist vielleicht auch eine Benchmark, also was bedeutet es, wenn du mit Mitte 20 eine 80er VO2 hast, was ist denn eine hohe VO2 für einen 50-Jährigen, für einen 55-Jährigen oder einen 60-Jährigen, wie kann das Training dort tatsächlich gut gestaltet werden, welches Training ist gesundheitlich zu priorisieren und welches ist vielleicht leistungsmäßig zu priorisieren. Ich mache da gerade auch mit dem Kai Pflaume den Versuch, der sich im Prinzip, also wo wir auch zwei Ziele haben, eigentlich primär übergeordnet ist Longevity, Gesundheit und dann jetzt eben auch mal 12 Wochen zu einem Marathon hin, eine Peakphase zu machen, was ich sonst wirklich auch wirklich tunlichst versuche zu vermeiden, in den Einheiten so zu trainieren, um dann ihm immer wieder ein Entwicklungstraining zu bringen. Das müssen wir aber nochmal vielleicht wirklich den Peter dazu einladen. Ich wollte ein anderes Thema, was du schon zu Beginn angeschnitten hattest, ansprechen, weil ich glaube, dass du jemand bist, der beide Welten kennt davon. Und zwar hast du jetzt gerade gesagt, wir haben, sag ich mal, auch so eine deutsche Krise im Leistungssport, ja, weil Medaillenausbeute bei den Olympischen Spielen, schwierig. Internationale Konkurrenzfähigkeit, schwierig. Sportverbände in einer nicht unbedingt glücklichen Ausgangslage, was die Aufstellung für eine Zukunft angeht. Mittelverteilung im Leistungssport, noch ein größeres Fragezeichen dran. Und dein Bruder ist selbst im nordischen Skisport Trainer, Bundestrainer, mhm. ja. Und du bist eigentlich in einem komplett anderen Abbild davon. Und zwar, wenn man die Sportverbände als geförderte Athleten nimmt, die quasi den Sport im Zentrum haben für sich, ja, und dann daneben Sportler, die nicht innerhalb der, des Verbandes beispielsweise olympische Distanz machen oder jetzt die sehr kurzen Distanzen, sondern Mittel- und Langdistanz oder T100, ja, die müssen sich eigentlich als eigene Firmen selbst positionieren. Mich würde interessieren, du kennst das jetzt durch deinen Bruder, sag ich mal, die olympische Sportwelt, ja, und du kennst durch dich auch natürlich übers Nordische, also das Skispringen, Langlaufen, bist du natürlich jetzt auf der anderen Seite in deinen Triathlon gekommen und hast eine ganz andere Welt kennengelernt. Was darf sich verändern, ja, damit irgendwie wieder mehr Leistung da rauskeimt? Ja? Und ich sage jetzt auch mal ganz frech, wenn du die zumindest die Langstrecke aus Deutschland anschaust, ist da jetzt eben gerade kein Erfolgsproblem. Was kann da passieren? Also eine sehr lange Fragestellung jetzt, aber ich wollte ja. das Thema ein bisschen umreißen.
Ja. Ja, also es ist auf jeden Fall eine komplexe Fragestellung, vielleicht als Hintergrund. Mein 3 Jahre jüngerer Bruder hat mit mir zusammen nordischer Skisport gemacht und er ist halt mit 14 Jahren damals im V-Stil halt 90 Meter geflogen auf einer Schanze. St. Moritz übrigens, auf der großen Schanze, die jetzt abgerissen ist, waren wir zum Trainingslager dort. Und ich bin auf der 60 Meter Schanze nebendran, sagen wir 50 Meter und war 3 Jahre älter. Und dann ist in dem Sport geht sehr schnell, dass du dann da einfach nicht mehr weiterkommst, weil Förderung ausbleibt. Wir haben noch Langlauf nebenher gemacht. Aber mein Bruder kam dann zu einer Juniorenweltmeisterschaft, wurde Juniorenweltmeister mit der Mannschaft damals, mit Martin Schmidt, und hat dann den Weg über den Schienennaht, Sportfördergruppe gemacht, kam bis zur Vierschanzentournee, aber nie ganz so in dieses Weltcup-Team rein. Und ist relativ früh dann neben seiner Ausbildung als Betriebswirt, hat er auch Diplom-Trainer damals schon gemacht in Köln, kam dann mit dem Andreas Bauer, der hat in Oberstdorf gewohnt, dazu Trainer zu werden und hat jetzt in Cortina Milano seine 5. Olympische Spiele als verantwortlicher Trainer begleitet. Und als er dann soweit war als Trainer, bin ich mit dem Profisport-Triathlon eingestiegen und habe weitere 15 Jahre lang eigentlich unsere Eltern auf Trab gehalten. Das muss rückblickend, also natürlich auch ziemlich schwer gewesen sein. Erst 10 Jahre Skisprung, Leistungssport bei meinem Bruder und dann 15 Jahre der Ironman-Wahnsinn bei mir. Also da mussten meine Eltern auch schon ziemlich viel mitmachen und das Umfeld. Aber mein Bruder Kai, was interessant, weil er ist natürlich auch selbst ein großer Triathlon-Fan und wir machen dieses Jahr, ist der Plan, eine Langdistanz zusammen, sondern eine alte Geschichte mit meinem Mechaniker, meinem Physiotherapeut und mit dem Kai, der mich nämlich oft auf Hawaii begleitet. Ich habe gesagt, wenn ich mal fertig bin mit dem Sport, dann machen wir zusammen eine Langdistanz. Jetzt kann man sagen, muss es eine Langdistanz sein? Ja, muss eine Langdistanz sein, kann ja langsam sein. Und dieses Jahr sind sie dran, machen wir für uns zu Hause ohne Startnummer. Da im Odenwald, Marbachsee schwimmen, dann mit dem Gravelrad fahren und dann einen ganz gemütlichen, längeren Lauf sozusagen. Und er war schon immer auch sehr fasziniert von diesem privaten Profisport, das du angesprochen hast. Also die haben schon probiert, in diesem nordischen Skisport auch vieles da aufzunehmen. Aber da das so ein strukturierter Sport ist und du kommst ja auch von der Schule und warst ja selbst in einem System, wo du einfach Zwängen auferlegt bist, und so ist halt, glaube ich, unser olympischer Sport über der DOSB so vielen Zwängen auferlegt, dass du in dem System als Einzelperson so gut wie gar nicht raus kannst. Insofern, glaube ich, geht es nur, wenn du als Gruppe, als vielleicht als Verband, und deshalb ist vielleicht so Verbände wie der nordische Skisport, auch der Triathlon, auch Bob Rodel, wobei es dann natürlich auch mit der Infrastruktur zusammenhängt, sind so Verbände, die vielleicht ein bisschen kleiner sind und wie so ein Schnellboot vielleicht unterwegs sind in dem DOSB, erfolgreicher. Also lethargische, nenne ich es jetzt mal, größere Verbände wie jetzt der Schwimmverband oder der Leichtathletikverband, ja. Genau, die natürlich noch mehr da wie so ein Tanga da unterwegs sind. Und heutzutage musst du unheimlich schnell sein, nicht nur draußen, wenn es um Medaillen geht, sondern auch in deinem Denken.
Ja.
Und brauchst auf der anderen Seite auch die Ruhe und die Gelassenheit, auch Athleten, ich sag mal, so ein Safe Space zu geben. Und mit Safe Space meine ich, ein Raum, wo man sich entwickeln kann über Jahre. Und das war rückblickend, diese breite Entwicklung, was man jetzt auch so diesem norwegischen Sportmodell nachsagt, dass man bis 12, 13 Jahre sich breit und ohne Leistungsdruck entwickeln soll. Das haben wir zum Glück damals in diesem nordischen Skisport gehabt, weil nordischer Skisport, was war das? Du warst Langlaufen, du warst Skispringen, du warst im Sommer auch ein bisschen Skispringen auf Matten, aber du hast da Skiroller gemacht, es gab Inline-Skates. Du hast im Freibad vom 3-Meter-Brett probiert, ein Salto zu machen. Du hast dann natürlich zum Aufwärmen Fußball gespielt, Volleyball, gab noch Tennisschläger, Badminton, in der Pause, in der Jugendherberge, Tischtennis. Also was war das? Das war eigentlich ein norwegisches Modell. Bild deine Leute breit aus, mach Sport vor der Haustüre. Diese Skisprungschanze zu Hause, ja, ich konnte mit dem Fahrrad 5 Kilometer fahren und war im Hallenbad, war auf der Schanze, war auf dem Fußballplatz, habe Schulsport gemacht. Also das war eigentlich ein Modell, wo du auch günstig, gab es 20 Euro damals, konntest du fürs Wochenende Eigenbeteiligung ein Wochenende weg sein. Also konntest günstig, wohnortnah, mit, das war ein Glück, mit echt guten Trainern, die mich, Timo Bracht, nicht den, ich sag immer, nicht den Sportler im Timo gesehen haben, sondern den Timo im Sportler. Sprich, die haben früh so eine Art Ausbildung gemacht, was jetzt auch Werte angeht. Also Dinge wie Fairplay, ordentlich zum Training erscheinen, sag ich mal. Weißt du, dass du die richtigen Sportklamotten anhast, dass du trotzdem die Schule auch nicht vernachlässigst. Ich weiß, wir haben früher immer, auch bei den Lehrgängen, immer noch auch Mathe- und Englischbücher und so Zeugs dabei gehabt. Hat mich tierisch genervt, aber der Trainer hat einfach drauf bestanden, nach dem Mittagsschlaf da, dass man nochmal eine Stunde da im Aufenthaltsraum in der Jugendherberge dann zusammen seine Arbeiten macht und dann erst zum Training ging. Und das rückblickend jetzt in ein System reinzupflanzen, puh, ist extrem komplex. Ich würde vielleicht anfangen, in der kleinsten Zelle, sage ich mal, so ein bisschen im Elternhaus, dass du als Eltern keine Angst hast, wenn du deine Kinder zum Sport schickst. Ja, sie verpassen ein bisschen Schule, sie haben mittags viel zu tun. Ja, es gibt Bachelor, das System ist so komprimiert. Trotzdem seid mutig, nehmt euch genügend Zeit für Sport, für Bewegung. Vielleicht macht man dann auch ein Jahr länger Schule, indem man ein dreijähriges Abi macht, indem man vielleicht ein Jahr später im Studium beginnt. Aber nehmt euch Zeit für Sport, für Bewegung und investiert auch in Sport und in Bewegung. Wenn jemand gut ausbildet, ja, investiert er Zeit und auch investiert Zeit in die Arbeit der Trainer und Coaches.
Also ich glaube, dass das ein absolutes Kernthema ist, nämlich sich Zeit für den Nachwuchs zu nehmen, dem diesen Raum anzubieten und sich entwickeln zu lassen. Tatsächlich sind wir dabei, also das norwegische Modell ist ja tatsächlich auch damit überschrieben, dass es Freude am Sport dabei hat und auf der anderen Seite dann erst als zweites lebenslanges Sporttreiben, lebenslanges Wettkämpfen, ja, das sind dann quasi in Prioritäten nacheinander unten drunter gelistet. Und ich glaube, dass das zu einer Unbefangenheit, zu einer Vielfältigkeit da drin führt. Und da habe ich fast den Eindruck, dass wir es ein bisschen verloren haben. Ja, und natürlich, und die Anzahl, also die Anzahl der Eintritte da reinzukriegen und ganz niedrige Eintrittsschwellen zum Mitmachen da hinzukriegen. Ja, das ist, sagen wir, das Gesamte wieder ein bisschen nach oben marschiert. Ja, finde ich unheimlich spannend. Was, wenn du jetzt das berichtest, also du sprichst von der Qualität der Trainer, wie hat sich die denn für dich ausgedrückt, die Qualität der Trainer?
Damals, es waren einfach auch so ein bisschen Freaks, also die haben Dinge halt anders gemacht. Es gab sowas wie, ganz früh hat der eine Athlet, wir haben ja damals schon einen Athletiktrainer in dem Skisportbereich gehabt, also der sich darum gekümmert hat, dass wir schnell sprinten können, also Dinge wie Sprinten. Ja, das musst du ja auch lernen. Wie geht ein 60-Meter-Sprint zum Beispiel? Und das hat man nicht irgendwie mit einer Stoppuhr auf einer Leichtathletikbahn gemacht, sondern wir haben das damals auf einer Wiese gemacht, mit bergab. Wir haben das auf einer Wiese mit Langlaufstöcke berghoch gemacht, mit Wanderschuhen, barfuß. Also total coole, coole Ideen auch, die Spaß gemacht haben, die Freude gemacht haben. Und es war einfach so, dass die Trainer damals schon einfach sich auch gut ausgebildet haben. Und damals gab es auch in diesen kleinen Verbänden auch schon eine ganz gute Trainerausbildung. Vielleicht gar nicht mal so wissenschaftlich, aber es waren einfach Ausbilder, die Freude am Sport und an der Bewegung und vielleicht auch anders zu denken, diesen Nachwuchstrainern auch vermittelt haben. Und diese Nachwuchstrainer, die haben das an uns als junge Athleten vermittelt. Und da war ein Beispiel zum Beispiel, dass wir so ein Technik-Leitbild bekommen haben. Und zwar so ein kleines Poster, die da bekommen, von dem optimalen Absprung auf einer Skisprungschanze. Und das waren so wie so ein Puzzlebild, also von Schritt für Schritt die Anfahrtsposition in den Absprung hin in den Flug. Und das sollten wir uns halt anschauen, bevor wir trainieren, wie das optimal aussieht und probieren zu verinnerlichen. Also war nichts anderes wie ein mentales Training der Visualisierung, das ich Jahre später bei Hans Ebersprecher in, weil er leider nicht mehr lebt, in der Sportpsychologie in Heidelberg beim Studium gelernt habe, zu visualisieren, haben wir in jungen Jahren da schon durch dieses Bild bekommen, das so eingeschweißt war in der Plastikfolie, dass wenn es schweißt oder wenn es regnet, wir das immer mitnehmen können zum Training. Und das konnte ich lange mitnehmen, bis hin zu meiner Profikarriere, wo ich mir einfach komplexe Bewegungsabläufe, zum Beispiel auch beim Schwimmen, bei einer Startphase, wo ich mir einfach vorgestellt habe, wie funktioniert eine Bewegung, wie kann ich eine Bewegung, die komplex ist, unterteilen in Knotenpunkte. Und das war ein großes Glück, dass ich einfach Trainer gehabt habe, die anders waren, die progressiv waren, die auch angeeckt sind in dem normalen System. Wir waren so ein bisschen so, auch die Renegades, sage ich mal, aus dem Odenwald. Ich musste ja auch lang, du hast unsere schöne Gegend hier angesprochen, mittlerweile auch durch die Laura. Und damals der Norm Stadler hat ja auch hier trainiert. Sebastian Kienle hat hier viel trainiert in der Region. Es wurde ja richtig nice, hier zu sein. Aber vor 20 Jahren musste ich schon nochmal erklären, wo ich herkomme und warum ich hier meine Hawaii-Vorbereitung oft gemacht habe, bevor ich nach Lanzarote bin. Und warum nicht in Kalifornien. Also ich musste auch schon darum kämpfen, um diese Identität hier, dass es kein Lokalkolorit ist nur.
Das eine Thema würde ich gerne aufnehmen mit den vielen Leuten, die hier aus der Region kommen, weil heute kannst du es, glaube ich, sagen, dass die, wenn du die Frauen aus unserer TSV-Mannschaft nimmst, mit Franzi Hofmann, Merle Brené, Laura Janssen, Laura Philipp, schon recht stark vertreten, unser Verein da. Und trotzdem nochmal den Look back jetzt zu den zu dem, was quasi, also du sprichst von der Keimzelle, ja. Ist diese Keimzelle heute verloren gegangen, auch wenn du mit deinem Bruder als Bundestrainer sprichst? Weil das, also es ist ja schon relativ streng und stramm jetzt vom Urteil, wenn man jetzt reinschaut, also wirklich bedeutend kleinere Nationen, ja, die es durchaus schaffen, weit höhere Medaillenausbeute zu haben. Ich glaube, dass in Deutschland der Preis pro Medaille extrem hoch ist, ja. Dass der Apparat auch sehr viel der Fördergelder überhaupt erstmal selber verbraucht und dann natürlich jetzt auch den Fluch davon, dass natürlich Erfolge erst Fördergelder rechtfertigen. Das heißt, Dinge, die jetzt nicht erfolgreich waren, werden abebben, ja, oder werden aus der Förderung herausgenommen, macht, wir kriegen es eigentlich doppelt schwer, wieder zurückzukommen. Versuch da nochmal einen Blick drauf zu kriegen. Wie würdest du dieser Sache begegnen? Ich habe da natürlich ganz viel Meinung zu, aber und auch natürlich einen gewissen Blick rein, aber mich würde das interessieren, weil das bei euch ja quasi ein Familiendialog.
Ja, also ich habe nach Milano Cortina oft probiert, um mit meinem Bruder Kontakt aufzunehmen, aber habe schon gemerkt, dass bei denen das sofort weitergeht. Ja. Also der war 2 Tage, der war nicht mal auf der Abschlussfeier, weil die schon neue Anzüge genäht haben für das Skifliegen am Kulm. Das heißt, die sind schon ein bisschen getrieben von diesem Daily Business. Also das mal zu reflektieren auch. Und sie waren auch mal einen Tag Skifahren da in Kleinwalsertal am Even. Aber es ist natürlich schon eine Saison, die auch viel mit Reisen verbunden ist, viel mit unterwegs sein, viel mit Infrastruktur schaffen. Du brauchst diese modernen Sprungschanzen, diese Ski, diese ganzen Anzugskontrollen. Also ich glaube, wir sind heutzutage, wie vielleicht auch im Daily Business, so beschäftigt, das Ding einfach am Laufen zu halten. Und uns fehlt da die Zeit für die klassische Entwicklung, also entweder Gedankenentwicklung, Projektentwicklung, Entwicklung von einer neuen Skisprungtechnik, die sich natürlich jetzt auch verändert hat im letzten Jahr extrem. Und da muss man sich schon, glaube ich, fokussieren. Und ich hoffe, dass wir mal Zeit haben, auch das wirklich so zu besprechen, weil das wären auch meine Fragen, wie er den Skisport sieht, auch in Zukunft die nächsten Jahre, was klar ist, dass wir schon auf einer Welle des Erfolgs unterwegs waren, so in den 90er Jahren, noch lang auch im Skibereich bis in die Tausender rein, im Triathlon ja ähnlich, im Ironman. Warum jetzt auch so ein guter Nachwuchs da ist, wundere ich mich selbst, dass so viele so hart trainieren. Jetzt aktuell Franziska Preuß zum Beispiel im Biathlon, die hört einfach auf, weil sie es mehr oder weniger auch satt hat, so wie ich das verstehe. Und wir haben so viele Triathletinnen und Triathleten, die können gar nicht aufhören, weil sie so viel Spaß haben am Sport. Und wir wissen es ja, also Triathlon auf diesem Niveau ist schon eine harte Nummer. Also es hängt natürlich auch stark von den Typen ab oder von den Typinnen. Auf der anderen Seite, glaube ich, sehe ich es auch ein bisschen negativ. Also ich denke schon, dass es auch noch weiter runtergehen kann, weil es einfach alles globaler wird. Es sind viel mehr Nationen, es gibt viel mehr Sportler, die da sind. Und vielleicht muss man auch, was jetzt die Erfolgsausbeute ganz oben angeht, vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen backen, da muss ich vielleicht konzentrieren, erstmal eine Breite zu entwickeln auch und alle mitzunehmen. Also auch was ich gelernt habe aus meiner Vergangenheit, wir waren in dieser Skisprunggruppe damals 10 Personen und von den 10 waren alle gleich viel wert. Und da war einer dabei, der war deutscher Jugendmeister, Da war einer dabei, so wie ich zum Beispiel, der war vielleicht in Baden-Württemberg ganz gut, aber es waren auch zwei, drei dabei, die kamen gerade so die Schanze runter. Aber die wurden alle von dem Trainer mitgenommen und es wurde probiert, aus jedem so das Beste zu machen. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir in diesen ganzen Kaderstrukturen einfach viel mehr mitnehmen und viel länger auch rein investieren in die Entwicklung von den Sportlerinnen und Sportlern.
Das ist sogar ein Punkt, den ich unbedingt gerne highlighten möchte, weil ich glaube, dass das der ganz große Unterschied ist. In meiner Wahrnehmung geht Deutschland vor wie ein Land wie China oder wie die USA. Das heißt, ich sage ganz frech, wir schießen auf 100, auf 1000, auf 10.000 Menschen das gleiche Muster ab und hoffen, dass da ein Sieger oder eine Siegerin rausfällt. Und ich glaube, dass das der große Unterschied ist, dass du einmal, sag ich mal, wie du sagst, eine breite, vielfältige Ausbildung hast und dann aber eine hochindividualisierte Förderung obendrauf packst und die aber gar nicht zu früh beginnen lässt, sondern ab 15, 16, ja, wo es dann dahin geht, wo es in die Ausdifferenzierung, aber bis dahin viele Menschen mittragen, weil dann hast du einmal das lebenslange Sport treiben, dann hast du auf der anderen Seite eine breite Ausbildung für viele, die sich auch ausprobieren dürfen innerhalb ihrer Jugend und die Spezifizierung kommt erst deutlich später nach oben raus und dann wirklich, wirklich eine individualisierte Trainingsbegleitung, Förderung davon und natürlich auch eine Entwicklungszeit, nämlich dann nochmal sich in eine wirkliche Weltspitze zu entwickeln, weil ich glaube, also natürlich kann das noch weiter runtergehen, weil das System Leistungssport in Deutschland wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Auch es wird erst eine nächste Generation, die wieder breiter ausgebildet heranwachsen müssen. Und ich selbst kann sagen, dass du hast vorhin vom Bachelor-Master-System gesprochen, was auch in die Sportlehrerausbildung Einzug erhalten hat. Und einer der wichtigsten Punkte ist, glaube ich, der Teil, dass ich würde heute rückblickend sagen, dass ich im Studium am meisten dort gelernt hatte, wo ich die wenigste Vorerfahrung hatte. Und das ist etwas, was fast kein Student mehr machen wird, weil es bei mir so war, dass ich natürlich die Sportarten, in denen ich als Jugendlicher ausgebildet war, ob das Handball oder Leichtathletik war, relativ easy durchgegangen bin. In dem Augenblick, in dem ich aber beispielsweise tanzen oder turnen musste, wurde ich gefordert, bin ich auch dahin gekommen, dass ich tatsächlich Empathie für jemanden entwickeln konnte, der vielleicht etwas noch nicht so gut kann, ja, weil ich derjenige war, der sich das knüppelhart erarbeiten musste und auch Dinge einfach nicht gut konnte, ja, und habe dadurch mir erarbeitet, auch als Trainer, glaube ich, ein ganz hohes Maß davon, an Bewegung sehen, aber auch an Empathie dafür, wie man dorthin kommen kann. Und das ja nur auf Sportlehrer-Level erstmal, ja, es hat jetzt nichts mit irgendwie im internationalen Sport dabei zu tun. Und ich diese Erfahrung, die wird heute den Studenten genommen, weil jede Note zählt, ja. Damit müssen sie die anderen Sachen nicht mehr abschließen. Das heißt, wir haben Sportlehrer, die unter Umständen nur eine Individualsportart in der Ausbildung tatsächlich gesehen haben, was ich total problematisch finde, um einen möglichst breiten Blick auf das zu bekommen, was wir ausbilden möchten. Ja, also ich finde es bis hin zu gruselig, dass wir Gymnasiallehrer haben, die unter Umständen nicht geturnt haben im Studium.
Ja, also es ist dann, je mehr man damit sich beschäftigt, je pessimistischer wird man manchmal in die Sache.
Ich bin gar nicht pessimistisch, sondern ich habe ganz klar, also ich glaube, ich weiß sehr genau, wo wir welche Hebel wir was angefasst werden muss. Nur es wird eine Weile dauern, ja, bis da etwas nachwächst oder auch vielleicht so ein, ich nenne es mal einen Wandel vom Mindset von hin, das ist alles da, hinzu. Wir entdecken die Bandbreite davon wieder, die da ist und die Coolness, den Schatz, der da drin ist. Ich weiß gar nicht, wie viel, man könnte es ja auch von der Krankenversicherung abziehen, was der Sport vielleicht auch Cooles in der Gesellschaft schaffen kann, ohne in so eine völlig verkürzte Debatte von Bundesjugendspielen reinzurutschen.
Ja, ja, also ich glaube, wir sind da schon halt alle irgendwo gefordert und vielleicht kann jeder, der hier auch zuhört, und die meisten machen ja Triathlon, und das sieht man ja schon, dass man rausgehen kann und kann einfach loslegen. Und das ist eigentlich das Tolle auch an dem Sport. Ich meine, abgesehen von den Wettkämpfen, wo es schwer ist, reinzukommen, der Sport wird auch teurer, es ist auch mit vielen Reisen verbunden, aber trotzdem ist Triathlon ein super sozialer, einfacher Sport. Du kannst aus der Haustür rausgehen, sage ich mal, kannst Abenteuer erleben. So, und wir müssen halt schauen, dass man da vielleicht auch selbst jeder vorangeht und sich in dieses Sportsystem, was einem der Sport bringt, dass man sich da ein bisschen was zurückgibt und in das Sportsystem auch wieder rein investiert, indem man ganz einfach gesprochen, was man auch bei vielen Profis sieht, ein bisschen hilft bei Wettkämpfen, dass man sich engagiert, vielleicht mal ja auch in den Leichtathletik von einem Jugendverein mitgeht und da das Aufwärmen einfach mal mitläuft. Oder die Kinder haben einfach, kann man immer wieder nur sagen, schickt die Kinder zum Training. Ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es gibt viel außenrum, aber Sport- und Bewegungsangebot, es muss auch nicht gleich der beste oder schönste Sport sein, den man selbst mag. Manchmal ist es auch wichtig, wenn man sieht, hey, da wird gute Trainingsarbeit gemacht und man hat nie gerudert zum Beispiel oder nie Tennis gespielt oder mag den Sport gar nicht, vielleicht tut es dem Kind trotzdem gut und da ein bisschen mit eigenem Beispiel vorangehen, ja.
Ich erlaube mir noch einen Themenswitch. Jetzt sind wir gerade kurz vor einer Triathlon-Saison. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich die größte Regeländerung der letzten Jahre in diesem Winter erlebt. Und jetzt hat schon das erste Rennen der Pro Series stattgefunden. Das heißt, der Ironman Neuseeland hat jetzt stattgefunden. Was denkt denn ein ehemaliger Profi, der jetzt auch nicht in der ersten Reihe aus dem Wasser kam, über diese Regeländerung, dass jetzt auf einmal aus der 10-Meter-Regel, ich muss ja mal aufpassen, 12-Meter-Regel, Entschuldigung, aber es sind 10 Meter von Hinterrad zu Vorderrad und das wäre jetzt hin auf eine 20-Meter-Regel zu kommen.
Ja, ich habe mit Felix auch gesprochen im Winter, Walshöfer hat meinen Rat auch wissen wollen, wie ich das finde zu Rot, weil ich kommentiere das Rennen auf den BR. Und was jetzt Rot angeht, sind das ja zwei Herzen. Für die Profis ist natürlich gut und besser, aber es muss natürlich insgesamt zu dem Rennen passen. Hat einen Unterschied, die Top-Age-Grupper dürfen das nicht, die Profis dürfen das, das Rennen sollte aber weiterhin spannend bleiben. Ich kenne das dann aus Kommentatorenperspektive, wenn, ich sag mal, überspitzt, das Beste wäre ja wie im Zeitfahren, alle eine Minute kommt jemand mit dem Radl vorbei und so macht jeder das Rennen für sich, ist natürlich das zu übertragen, könnte auch ein bisschen langweilig werden. Insofern habe ich ihm gesagt, naja, du musst schauen, dass man da die Age-Grupper nicht verliert in der Diskussion.
Was ist da die Sorge bei den Age-Gruppern?
Also ich hätte die Sorge, dass wenn ich ein Top-Age-Grupper wäre, dass ich das auch fordern möchte. Hey, ich will auch 20 Meter Abstand haben, ich bin zwar nicht so schnell, also der Windtrack-Effekt ist nicht so stark, aber ich möchte das auch, weil grundsätzlich war ja mal die Idee, wir können alle beim gleichen Rennen und der gleichen Regeln starten. So. Und jetzt ist es so, dass die Profis so ein bisschen eine Sonderregel bekommen durch diese 20 Meter, haben oft jetzt auch schon einen Sonderstart, dürfen noch Massenstart machen. Beim Ironman ist ja oft so, dass man so einen Rolling-Start hat. Also ich bin schon Fan auch von, hey, komm, mach das Gleiche. Ich bin damals in Hawaii 2-1 das erste Mal mit 1500 oder 1800 auf einen Peng mit Badehose da losgeschoben. Totaler Horror, aber das hat mich verändert als Athlet, als Mensch. Und ich war im gleichen Rennen, mehr oder weniger bei der gleichen Windschattenregeln und war so Teil dessen. Und das könnte eine Gefahr sein, dass man sich da so ein bisschen abkoppelt von diesem Age-Group-Thema. Gefahr. Der Vorteil ist natürlich, dass es viel fairer ist, das Rennen. Und ich hätte mir das für meine Zeit rückblickend ja auch gewünscht. Wir haben einmal ein Rennen gehabt in Abu Dhabi. War ein Einladungsrennen damals, waren wir 30 Profis nur, es war 230, höllenlange Radstrecke damals, 200 und da gab es, ich glaube, 30 Meter Abstand oder so. Und das haben wir auch freiwillig eingehalten. Es war recht cool, da kam McCormick so angefahren, hat gemeint, hey, pass auf, wir machen das jetzt so und probieren das mal aus, wird das super fair, das Rennen, wir können halt alle auch unser Zeitfahren trainieren für die wichtigen Rennen. Ein paar Monate später habe ich mit ihm Frankfurt gemacht und er war dann schön 10 Meter und 1 Zentimeter bei mir im Hinterrad dran und hat gesagt, ich wäre Deutscher, ich soll doch fahren, weil er fährt nicht. Und da ist der Fahrer, glaube ich, vor uns da 8, 9, 10, 11 Minuten Vorsprung vor uns rumgeturnt. Insofern, ja, ich hätte das super gut gefunden, auch für meine Karriere, weil ich musste oft alleine mehr oder weniger arbeiten und fahren. Hat mir aber auch gut getan, weil ich habe von Anfang an gewusst, hey, entweder ich schaffe es selber, weil helfen kann mir da niemand. Und Gott sei Dank gab es halt auch noch viele, die aus der zweiten Reihe auch nach vorne kamen. Gleichwohl waren damals auch viele Dinge wie Begleitung von Pressemotorrädern, dass die Führungsfahrzeuge, die da in Hawaii wirklich direkt vor dem Führenden waren. Es war eine extreme Zeit, eine andere Zeit. Es wurde auch nicht so überprüft. Jetzt, heute wird ja alles abgefilmt und du siehst das. Also sprich, mir hat es gut getan damals, auf jeden Fall die Regel. Und heutzutage, man muss es kommentieren richtig, man muss es verdeutlichen, warum, wieso, weshalb. Und es ist modern, ja. Nochmal der Bezug zum Skisport, da werden ja Skilängen, Schanzen werden ja auch anders homologiert. Die Radien von Ski, von Alpinski werden, sind anders da. Und wie ein Formel-1-Auto ist jetzt auch anders als vor 20 Jahren. Und so wird jetzt halt auch die Windschattenbox angepasst. Nur wir haben halt normale Rennen, wo ehrenamtliche Helfer draußen stehen. Oft sind Straßen, wo Verkehr läuft. In Neuseeland dann noch Linksverkehr. Ich weiß nicht, ob da auch alles abgesperrt ist. Also wir müssen irgendwelche Kompromisse eingehen. Und ich bitte auch die Athleten, die draußen sind, wir haben oft Straßenverkehrsordnung. Es ist ein Rennen, aber im Endeffekt ist es schon ein Rennen auf normalen Straßen und Wegen und da ein bisschen weniger als manchmal mehr.
Ich würde da aber gerne, also ich würde gerne zwei Sachen da, also weil du jetzt die Altersklassen mit angesprochen hast. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass der Profisport vorne die DNA des Sports behält. Und wenn du eine Hermetik hast in dem Rennen, weil es sich wie Pulks bilden, ist es einfach keine gute Werbung auch für unseren Sport insgesamt. Was die Altersklassen angeht, ich glaube, dass wir gerade, also mit der Anzahl der Athleten es nicht schaffen werden, auf einem Zwei-Runden-Kurs in Rot eine 20-Meter-Regel jemals zu etablieren. Und auf der anderen Seite, wenn du das Gros der Altersklassen anschaust, ja, also ich spreche jetzt nicht von den Altersklassen, die zwischen 8 Stunden und 5 und 9 Stunden 45 ins Ziel laufen, sondern das Gros. Ja. Und ich glaube, wir haben keine 10% sind das vielleicht, die in diesen Korridor hineinkommen. Wenn man den Blick auf die anderen nimmt, ist es tatsächlich ja wie, so ist die Strecke dort einfach extrem voll. Und ich glaube, dass sonst würden wir die Startgelder noch höher bringen. Ich glaube, dass der Spirit dadurch nicht genommen wird. Ja. Und wenn du jetzt einen Altersklassensportler hast, der in der Lage ist, an die 8 Stunden in der Altersklasse heranzukommen, dann ist der relativ alleine da vorne für sich unterwegs. Und auf der anderen Seite ist so jemand dann vielleicht auch jemand, der dann den Weg irgendwann ins Profifeld finden darf, wenn er das mit Anfang 20 schafft, ja, dahin. Oder vielleicht auch, wenn er Anfang 20 so stark ist, vielleicht erstmal auf der Mitteldistanz wirklich richtig schnell wird. Aber das finde ich tatsächlich einen Trade-off, den ich eingehen kann, auch mit Blick auf die Altersklassen, auch mit Empathie dafür. Ich finde es tatsächlich schwieriger für die Gesamtwirkung, wenn im Profisport tatsächlich augenscheinlich eine Unfairness herrscht. Und eine Regel, die schon immer besteht, ist, dass Profis, die unter Umständen viel, viel weniger Körperfett haben, viel früher ohne Neoprenanzug schwimmen. Ja? Das heißt, diese Sonderregelung gibt es eigentlich schon lange, um das eben stabil zu halten. Das heißt, ich glaube, das ist schon erklärbar und fahrbar. Was für mich heute spannend ist, wenn ich jetzt das Neuseeland-Rennen angeschaut habe, ist, dass wir eine ganz hohe Vermischung haben. Ja, also es sind Athleten von weit hinten nach sehr weit vorne gekommen. Es ist jemand, der wie Trevor Foley, der jetzt das Rennen gewinnt, ja, er hat ein ganzes Feld durchfahren, ja, was teilweise einfach nicht mehr möglich war, weil die Abstände dazu geführt haben, dass es bis zu 100 Watt Leistungsunterschied gab von denjenigen, die in der Gruppe waren und derjenige, der vorne mit der gleichen Zeit unter Umständen gefahren ist. Und das finde ich wiederum ein ganz gutes Signal. Und wir haben jetzt im ersten Rennen gesehen, dass das bereits zu einer solchen Vermischung führte. Und das wiederum stimmt mich positiv. Jetzt mit dem Blick auf die neue Rennsaison. Und ich finde es ganz schön, dass du auch eigentlich aus deiner Situation damals das schon so bewerten konntest. Ja. Und bin gespannt, wie du das in Rot kommentieren wirst.
Ja, wir hatten ja früher auch oft kleinere Felder, muss man sagen. Klar, es gab auch nicht so viele Rennen, vor allem auf der Mitteldistanz. Aber es gab trotzdem Rennen, wie jetzt zum Beispiel Ironman Arizona nach Hawaii. Da waren vielleicht 4, 5, 6 absolute Top-Athleten. Und wenn du dann noch da Schwimmabstände gehabt hast, konnte ich echt oder kam in den Genuss, viele Rennen alleine auch zu machen. Oder so Rennen wie Lanzarote oder Mallorca, wo ich ab Kilometer 20 Meter weniger nach vorne 3 Minuten ein Loch gehabt habe auf den besten Schwimmer und nach hinten 3 Minuten. Und so konnte ich einmal auf Lanzarote auf einem Kurs, der eine Runde war, also 180 Kilometer, freie Fahrt mehr oder weniger, du alleine mit deinem Aerorad, mit deinem Getränk, mit deinem Essen, mit deinem Wattmesser und konntest da 180 Kilometer eigentlich Sport auf höchstem Niveau, also auf meinem persönlichen höchsten Niveau damals machen. Das war natürlich ein super Genussmoment rückblicken, das hatte Arbeit da, aber es gab es früher schon, dass wir eine eigene Regel gehabt haben, weil die Felder eher klein waren und somit waren die Rennen natürlich auch super hart und vor allem, was jetzt Pacing angeht, musst du sehr früh halt auch lernen, dich gut zu pacen. Heute ist natürlich so, du gehst oft all in, musst irgendwo mitkommen mit einer Gruppe. Man überzieht das so ein bisschen und es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich jetzt so in meiner Coaching-Tätigkeit für Altersklassen auch vermitteln will und muss, das Pacing, eine Einteilung. Wir haben es vorhin auch so von ein paar Lebensmodellen, da geht es ja auch um Einteilen, wie teile ich mir so meinen Tag ein oder überhaupt mein Jahr oder mein Älterwerden. Und da kann man durch den Triathlon-Sport ganz gut lernen. Ja, man hat eine gewisse Anzahl von Energie und muss schauen, wie bringen wir die auf die Strecke. Und da konnten wir damals mit diesen kleineren Feldern oder waren wir gezwungen, dass man von Anfang an gutes Pacing macht, weil ich habe gewusst, wenn ich jetzt 180 Kilometer da allein fahren muss und muss dann noch einen schnellen Marathon rennen, dann muss ich mit meiner Energie haushalten. Und mit Energie haushalten wird jetzt heutzutage halt Energie sparen gemeint, dass ich halt so in meiner LT1 unterwegs bin und mit möglichst wenig Kohlenhydrate möglichst nah an meiner Schwelle fahren kann. Und das ist bei Topathleten, die jetzt fast 300 Watt
mehr.
Oder noch mehr. Und das ist halt geniales Pacing. Und das halt in einem Feld, wo du Rennstrategien hast, wo du Überhöhungen fahren musst auch. Das ist super komplex und super schwierig, hat aber so mit diesem Amateursport, wie wir ihn auch coachen, eigentlich überhaupt nichts zu tun. Da geht es eher darum, wie schaffe ich stabil durchzukommen, um dann einen guten Marathon zu laufen und dann vielleicht ab Kilometer 15, 20, 25 Marathon wirklich auch noch dieses hohe GA-Tempo laufen zu können. Und das kann man sich ja ausrechnen, was das dann für viele für eine tolle Endzeit wäre.
Super spannend. Ich glaube, wir können noch viele Themen, glaube ich, miteinander anreißen. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du so offen und tiefen Einblick in deine Profikarriere, die wäre jetzt weniger, die wäre das Fundament jetzt von dem Gespräch war, aber auch das danach, weil ich glaube, dass das Gelingen, da reinzufinden, unheimlich anspruchsvoll ist. Und es ist cool, dass wir dich bei Kicker Sport so erleben dürfen, dass wir dich im TSV da drin erleben, dass du bereit bist, das zu teilen, dass du den Weg auch von, sag ich mal, dem Profisportler, der das Ich sehr klar dahin stellen muss, auch wieder in den breiten Blick gefunden hast. Und ich sage ganz herzlichen Dank, dass du hier die Community hast dran teilhaben lassen. Und ich sage auch, bitte sprecht über den Podcast, wenn es euch gefallen hat, erzählt ihn, teilt ihn weiter. Und ja, Timo, bis bald, bis auf den nächsten Podcast. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke für die tollen Fragen und lass uns gemeinsam Sport machen, Philipp.
Danke dir, mach's gut.